Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Naja, also man muss einfach der Sache Rechnung tragen. Wenn ich einen Holzofen habe, kann ich ihn nicht automatisch bestücken. Ich kann ihn auch nicht über Nacht durchlaufen lassen. In einem Mikrohaus möchte ich auch noch eine einigermaßen vernünftige Nachtruhe haben und nicht nachts um 2:30 raus müssen, den Hund rauslassen und vielleicht noch Holz auflegen, ohne dass ich auch noch kontrollieren kann, wie warm wird es denn überhaupt. Und beim Pelletofen habe ich das ganz anders im Griff.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Wir haben ein neues Thema. Nein, eigentlich ein altes Thema. Wir wollen über Heizung sprechen. Wir stehen kurz vor einer Bundestagswahl. Die ganzen Kommunen fahren hoch, die Politiker fahren hoch. Und ich habe natürlich Spaß daran, dann auch ausnahmsweise auch mit Fachleuten zu sprechen. Und so einen habe ich jetzt im Zoom-Gespräch. Und ich habe heute den Christoph Leibfried dabei. Moin moin, Herr Leibfried.
Moin moin, Herr Pedersen.
Schön, dass wir das Moin Moin also mittlerweile internationalisieren. Sie sind kein Norddeutscher, kein Schleswig-Holsteiner. Ja.
Nein, ich bin Unterfranke, aber auch dort sagen wir auch Moin. Ja. Aber hier oben natürlich zweimal Moin.
Das ist gut. So, Moin Moin ist für die Geschwätzigen. Die Norddeutschen sagen nur Moin, das reicht völlig. So.
Ja, okay. Ja, gut. Das habe ich begriffen, ja.
Super. Herr Leibfried, ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind Ofensetzer. Und zwar, Sie haben ja gerade erzählt, in fünfter Generation haben Sie mit Heizungen zu tun.
Mit Kachelofen und Luftheizung.
Okay, ja. Sagen Sie, fünfte Generation, wann hat denn Ihr Urgroßvater das erste Mal so etwas gebaut? Wenn wir da mal ein bisschen in die Historie gehen.
Das müsste 1857 gewesen sein.
Und wie hieß es seinerzeit noch?
Zu dieser Zeit war das noch Hafner.
Hafner, okay.
Ja, und danach wurde es, mein Urgroßvater war dann schon Töpfermeister. Mein Großvater war wieder Hafnermeister. Da hat man die Gewerke Töpfern und Ofenbau wieder zusammengefügt. Und mein Vater hatte schon seinen Ofensetzermeistertitel auf dem Meisterbrief stehen. Bei mir steht Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister darauf. Und bei der neuen Generation steht Ofenbaumeister darauf.
Okay.
Die Gewerke verändern sich immer wieder im Laufe der Jahre. Früher wurde dann die Töpferei wurde rausgenommen, weil die Ofensetzer dann doch nur noch Öfen gesetzt haben und Töpfern war ein separates Gewerk. Und bei mir war der Luftheizungsbau mit darin, der wurde aber rausgenommen. Dafür ist das Backofenhandwerk da reingekommen.
Also wir können davon ausgehen, Sie kennen sich in jedem Falle mit solchen Systemen aus. Und wir arbeiten ja schon 7, 8 Jahre, glaube ich, jetzt so langsam zusammen aus der Phase, als auch der Pelletofen so langsam richtig erst aufkam, über den wir uns ja heute unterhalten wollen.
Das ist richtig. Die Pelletöfen sind ja an sich schon sehr, sehr lange im Betrieb. Vor allen Dingen wurden die für Nordamerika gebaut, da in die Mobile Homes. Mhm. Um die, wenn die von der Ostküste an die Westküste gezogen sind, einmal im Jahr, um eine transportable Heizung zu haben, die eben keinen Gas- und Ölanschluss haben musste. Und da wurden die Pelletöfen für produziert, auch von europäischen Herstellern. Die wurden dorthin exportiert und erst Mitte der 90er Jahre kamen die Pelletöfen überhaupt in Deutschland mal ein bisschen auf den Markt. Das hat dann noch ganz, ganz lange gedauert und so ab 2008, 2010 wurde das Thema für die breiteren Handwerker, also für die breitere Masse der Handwerker und Händler interessant, noch nicht so sehr für die Verbraucher.
Hochinteressant, weil das ist ja eine geschichtliche Version für Mikrohäuser. Wenn Sie mir sagen, dass die Mobile Homes in Amerika schon seit Jahr und Tag damit arbeiten und wir in Deutschland jetzt langsam erst anfangen, muss ich sagen, ist ja spannend, wenn wir den Reimport sozusagen dann durchführen, ja?
Naja, das ist, ich sag mal so, ja, das ist so ein Déjà-vu-Erlebnis, ja. Ich habe damals mit der Firma Träger und so weiter in Amerika zusammengearbeitet, haben wir damals zusammen auf der ISH in Frankfurt gab es noch die Ofenmesse, haben die ganzen Amerikaner mit ausgestellt. Da konnte kein Besucher was mit anfangen, ja. Also, die haben gesagt, ja, was soll denn das? Ja, die Geräte in Amerika brauchten ja auch keinen Schornsteinanschluss. Die durften ja, deswegen kommt aus dieser, wenn wir gerade mal jetzt gleich auf den Pelletofen weitergehen, der hat Gasanschluss unten. Ja, das kommt von den Mobile Homes von Amerika, weil die einfach unten rausgeführt worden sind, ohne Schornstein, fertig.
Den Schornstein haben wir in Deutschland ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nur durch die ganze lobbyistische Arbeit, um den zu behindern. Weil, machen wir uns das vor, die Abgase sind doch so niedrig, sie sind 100, 110, 120 Grad und nicht 300.
Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie direkt rausführen, so wie, ich sag mal, vielleicht kennen Sie es noch, Herr Petersen, es gab diese Gasraumheizer, die hatten auch einen Außenwandanschluss und so haben diese Pelletöfen auch funktioniert, also die haben dort die Raumluft reingeholt und das Abgas rausgedrückt. Da kann natürlich ein Tier, ein Mensch, ein Kind kann da an diesem Abgasanschluss stehen, kann diese Abgase einatmen, die können leicht zugesteckt werden, ja, dann kommt es zur CO-Vergiftung im Innenraum. Ja, deswegen ist also der Schornsteinanschluss bei uns in Europa, das ist schon eine sinnvolle Angelegenheit.
Okay, aber nicht wegen Schornsteinbrand?
Nein, nicht wegen Schornsteinbrand, nein. Aber es geht um, Sie haben einen gleichmäßigeren Schornsteinzug dahinter und Sie haben die sichere Abführung der Abgase gewährleistet über Dach. Und wenn Sie jetzt unten diesen Außenwandanschluss nehmen würden und hier hätten ganz viele, würden den unterm Fenster rausmachen oder neben dem Fenster, oben ist das Fenster gekippt, der Wind drückt das Abgas rein, da haben Sie das Abgas im Wohnzimmer.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, das muss nicht sein. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Grundsätzlich gibt es natürlich radikale Unterschiede zwischen dem klassischen Kamin, den Omi noch in der Wohnstube hat, und dem Pelletofen. Lassen Sie uns darüber mal ein bisschen sprechen. Ich glaube, das haben viele Leute auch draußen noch nicht so richtig realisiert. Wo ist denn der Unterschied? Jetzt gehen wir natürlich genau davon aus, einen kleinen Raum zu heizen. Wie mache ich das möglichst, wenn ich auch noch berufstätig bin, nicht den ganzen Tag da bin? Bitte vom Fachmann, Unterschied Holzkamin, Pelletofen.
Also das ist ja schon das, was Sie sagen, Herr Petersen. Man muss eben wissen, wie sind die Lebensgewohnheiten. Ja, wenn ich von morgens bis abends nicht da bin, kann ich einen Raum mit einem Holzkaminofen nicht als Hauptheizung heizen. Das funktioniert einfach nicht. Ein holzbeheizter Ofen ist immer ein Zeitbrandofen, weil einfach der Brennstoff Holz entgast. Dieses Gas bildet die Flamme und das ist im Regelfall nach anderthalb Stunden ausgebrannt und dann bringt der Ofen bis auf das bisschen Glut keine Leistung mehr. Ein Pelletofen ist natürlich ein hat einen Pellet-Tank, da wird über eine Förderschnecke wird der Brennstoff maschinell automatisch zugeführt, leistungsbezogen und mit einem Pellet-Tank von je nachdem 15 bis 30 Kilo, was es da alles auf dem Markt gibt, kann ich so einen Raum natürlich 3 bis 5 Tage, auch immer abhängig von der Leistung, auf die er eingestellt ist, voll beheizen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Das eine kann Hauptheizung sein, das andere ist immer nur Zusatzheizung oder Hauptheizung, da muss ich aber da sein, alle 2 Stunden.
Wenn wir jetzt das gesetzlich betrachten, vom Gebäudeenergiegesetz, ist eigentlich der Holzofen gar keine Heizung, die dort reguliert wird, oder?
Nö, ist ein Einzelraumheizer.
Okay, spannend, ja. Also das heißt, man sollte, wenn man über vernünftige Heizung spricht, in jedem Fall über Pelletheizung sprechen, nicht Hackschnitzel, das ist dann wieder eine ganz andere technische Geschichte. Jetzt müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen Zentralheizung auch noch. Das heißt, ich habe einen Heizungskeller, wo ich dann eine Anlage habe, wo ich möglicherweise auch warm Wasser noch mit produziere, wo ich dann eine Wärmeverteilsystematik mit entsprechend Fußbodenheizung oder Heizkörpern habe. Oder eben das, was wir konkret besprechen, ich habe einen Raum und dort habe ich einen Ofen. Und der ist dann als Pelletofen organisiert.
Richtig, also auch der Pelletofen ist ein Einzelraumheizer. Es gibt natürlich auf dem Markt und vor allen Dingen auch wieder durch Amerika begründet, aber auch durch Italien, gibt es Pelletöfen, die hinten einen Warmluftschacht haben, wo ich Warmluftkanäle anschließen kann und externe Räume, weiter wegliegende Räume damit beheizen kann. Das geht. Man muss sich natürlich überlegen, wie groß ist meine Wohnung oder wie groß ist mein Raum oder überhaupt, was ich beheizen möchte. Im Regelfall bewegt sich das ja alles irgendwo zwischen, ich sag mal, 30 und 50 Quadratmeter plus dann welche Nebenräume, Bad, Schlafzimmer etc. Und dann reicht es im Regelfall, wenn das Wohnzimmer auf 22, 23 Grad gehalten wird, wenn ich mich dort aufhalte und die anderen Räume sind halt dann 5 Grad kälter.
Ach, ich denke mal, das ist gar kein Problem. Zumal, wenn ich so an unsere Systeme ausgehe, dann haben wir auch noch eine Raumklimatisierung, die im Panelbetrieb noch den Luftaustausch vornimmt und dann wird auch ein bisschen auch die Wärme verteilt. Das können wir auch in der Praxis schon sehen. Aber das heißt, wir sprechen ja insofern über eine Zentralheizung, weil sie zentral im Haus steht.
Vor allen Dingen, weil die Wärme zentral erzeugt wird.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja. Ja. Bei dem Pelletofen wäre das natürlich so, weil ich sage mal jetzt, über das, was wir sprechen, Tiny House oder Häuser bis oder Wohnflächen bis 80, 90 Quadratmeter, reicht, wenn die Gebäude entsprechend gedämmt sind, reicht ein Pelletofen mit 6 bis 9 kW vollständig aus und dann kann der natürlich auch als Hauptheizung dienen und ist dann auch die Zentralheizung.
Das haben wir übrigens gerade gestern, das vielleicht so nebenbei erwähnt, wir haben ja auf politischer Ebene auch mittlerweile viele Gespräche geführt. Habe ich auch wieder mit Fachleuten in den Ministerien gesprochen, die dann immer wieder erzählten, ja, Wärmepumpe. Und sagte, die Wärmepumpe macht keinen Sinn für kleine Häuser. Wenn das Haus 100.000 kostet und die Heizung 35.000, dann ist das einfach Schwachsinn. Und ich brauche die Systeme nicht. Ich trenne einfach Wasseraufbereitung von Heizung und dann komme ich mit einem kleinen Pelletofen aus und der Größenordnung, die liegen ja dann also beim vierstelligen Bereich, 2.000, 3.000 Euro aus Schornstein. Das sind ja Kleinstbeträge gegenüber klassischen Heizungssystemen. Das muss man auch mal herausführen. Ja?
Naja, Herr Petersen, das ist natürlich, diese ganze Haustechnik ist natürlich über die Jahrzehnte hingewachsen. Und da lebt ein ganzer Wirtschaftszweig von. Und klar, heute sagt man die Wärmepumpe. Was bei der Wärmepumpe kolossal vergessen wird, ist der enorme Stromverbrauch, den die trotzdem haben. Und natürlich, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Baugebiet, dicht besiedelt, Häuser, die auf 250 Quadratmeter Grundstück stehen, wie es halt heute in der Siedlungsbauweise ist, was Sie dann für eine Geräuschbelastung bekommen.
Weil draußen schon die Lüfter stehen, das ist der
Punkt. Ja, klar. Also und das sind die ersten Klagen ja anhängig, wo einfach gegen die Geräuschbelastung der Wärmepumpe geklagt wird. Was auch vollkommen zu Recht ist, laufen Sie mal durch ein Stadtgebiet oder durch ein Siedlungsgebiet, wo im Hochsommer bei 35 Grad im Schatten die Klimaanlagen alle laufen.
Das ist ein Riesenproblem. Übrigens, wo wir gerade von Klimaanlagen sprechen, das ist übrigens auch eine Unart, die es bei Mikrohäusern gibt. Jetzt kommt natürlich dieser Begriff Wärmepumpe auf, dass einige Hersteller und Händler auf den Trichter kommen, eine Luftwärmepumpe anzubieten. Das ist nichts anderes als eine Klimaanlage, die da mal umgedreht wird, dass man nicht nur kühlt, sondern wärmt. Unabhängig davon, dass ich es natürlich für hässlich empfinde, so eine Kisten draußen hängen zu haben. Wenn man mal im Nahen Osten gewesen ist, wo ich viel geschäftig unterwegs war, da hängen dann 20 Stück von diesen Mistdingern da rum. Ja. Und dann sage ich, Freunde, habt ihr mal nach der Leistung gefragt, wenn draußen minus 10 Grad sind? Wie wollt ihr Wärme aus Kälte rauskriegen? Je kälter es draußen ist, desto schlechter ist die Leistung, wenn ihr es braucht. Was soll der Quatsch? Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ich nehme einen kleinen, einfachen Pelletofen und habe alles, was ich brauche. Und das ist das, wo ich mich drüber aufrege.
Also ich stimme da vollkommen zu. Man muss da natürlich auch weitergehen in der Beratung. Die Wärme einer Klimaanlage ist natürlich nicht das, wie wenn ein Pelletofen brennt. Und ein brennender Pelletofen ist nicht das, als wenn ich einen schönen Holzofen brennen habe. Da werden andere Oberflächentemperaturen erzeugt. Aber über einen warmen Ofenkörper, über eine brennende Flamme, bekomme ich Strahlungswärme. Und Strahlungswärme ist wie Sonnenwärme. Da fühle ich mich wohl, da werden Körper erwärmt. Bei der Wärme der Klimaanlage, Luftwärme, wenn nur reine warme Luft reingeblasen, das gibt ein sehr ungünstiges Raumklima. Wir haben einen schnellen Luftwechsel. Es kommt dann zu Zugerscheinungen. Wenn Sie also dann, ich sag mal jetzt einfach so salopp, samstagsabends frisch geduscht auf der Couch sitzen und die Samstagsabendshow sehen wollen ohne Socken, ja, dann zieht die kalte Luft an den Beinen, an den Füßen, an den Knöcheln entlang. Dann ist der mit der Show ruckzuck vorbei.
Außerdem, Gefühl ist auch nicht so angenehm, wenn man abends einen Rotwein haben will, da gehört die Flamme dazu. Da haben Sie völlig recht.
Wenn ich das noch sagen darf.
Gerne.
Man darf uns auch nicht verkennen, der Stromverbrauch eines Pelletofens steht natürlich gar nicht im Verhältnis zu dem einer Klimaanlage oder einer Wärmepumpe. Wir brauchen hier vielleicht für den Ventilator 30, 40 Watt und in der Stadtphase 80, 90 Watt, vielleicht 100 Watt. Ja. Mehr sind da nicht möglich. Eine Klimaanlage oder eine Wärmepumpe läuft mit 2 kW, 3 kW, was da anfällt. Also insofern, das sind unterschiedliche Schiefel, unterschiedliche Denkweisen. Aber ich präferiere also jetzt nicht die Luftwärme.
Okay, da sind wir einer Meinung. Wobei, ein Punkt sehe ich schon, dass man eine extra Heizung haben möchte für diejenigen. Wir haben ja viele, die als Best-Agers, als 60-, 70-Jährige ihr großes Haus verkaufen, ein kleines Haus kaufen und dann natürlich sagen, so, jetzt ist noch ein bisschen Geld über vom Verkauf des alten Hauses, jetzt kaufen wir noch ein Wohnmobil. Und das heißt, diese Leute überwinden im Süden im mediterranen Raum. Die haben ein anderes Problem. Die müssen ja sehen, dass sie zumindest eine gewisse Mindesttemperatur im Winter haben, dass der ganze Mist eigentlich wegfriert. Da macht es dann Sinn, entweder eine Klimaanlage oder eine Infrarotheizung oder irgendwie eine andere Nebenheizung zu haben, weil dieser Tank vom Pelletofen, der hält eben 5 Tage und dann ist Schluss. Das heißt, der kann dafür nicht dienen. Das ist wirklich mal ein Punkt, wo es nicht klappt.
Das ist richtig, aber da würde ich dann immer die Infrarotheizung empfehlen.
Sind wir einer Meinung, finde ich genau so richtig. Also das haben wir auch in der Praxis genauso kennengelernt. Schornstein. Es gibt natürlich auch in Deutschland die Kehrpflicht für Pelletöfen, aber mit dem Unterschied, dass herkömmliche Holzkamine, zumindest klassische Filteranlagen benötigen, die beim Pelletofen in der Komplexität nicht erforderlich sind. Wie sind so die Abgasunterschiede?
Also Sie brauchen zuerst mal, wenn Ihr Holzkaminofen, Holzkamin, die Vorgaben der zweiten Stufe der ersten BIMSCHV Deutschlands erfüllt. Keine
Bundesemissionsschutzverordnung, ja.
Ja, Entschuldigung. Dann brauchen Sie keine Filteranlagen. Dann hat der Ofen auf dem Prüfstand gezeigt, dass er die Emissionswerte einhält und darf ohne zusätzliche Filter betrieben werden. Das ist an sich genau das Gleiche wie beim Pelletofen auch. Sie haben nur beim Pelletofen natürlich wesentlich weniger, wesentlich geringere Emissionen. Also Staub ist beim Pelletofen ja beinahe vernachlässigbar.
Da kommt eigentlich dieser Fachbegriff so wie beim Schmiedefeuer auf, weil die Temperaturen höher sind, oder?
Weil die Temperaturen höher sind, weil wir aber natürlich dort einen zertifizierten Brennstoff verbrennen. Das ist ja das A und O. Wir kaufen Pellets, der ist zertifiziert. Ich meine, über die Bandbreite der Zertifizierung kann man streiten. Ich sage immer, wenn man sich Pellets kauft, bitte guck in den Sack. Wenn du viel Sägemehl siehst, nimm ihn nicht. Ja, und am besten sind natürlich Hartholz-Pellets. Beim Pressen, die glänzen auch so ein bisschen, weil sich beim Pressen der Pellets das Lignin rausdrückt. Dadurch haben die so einen Glanz, die werden ohne Bindemittel verpresst. Und damit habe ich einen zertifizierten Brennstoff. Anders wie bei Naturholz, was ich verbrenne. Jedes Scheitholz hat einen anderen Feuchtigkeitsgehalt, hat einen anderen Brennwert, auch wenn das alles Buche oder Eiche ist. Das eine ist länger, das andere ist kürzer, das dritte ist dicker. Ja, das ist einfach alles unterschiedlich. Und der Vorteil der Pelletofen ist einfach die Zertifizierung des Brennstoffs. Und dass der Laie, der Verbraucher, nicht selbst zuführt.
Ein riesiger Vorteil. Das heißt, letztendlich ist es auch eine einfache, saubere Geschichte, weil der ist dicht, da wird kein Dreck produziert und fertig. Nein.
Ja, da kann ich keine gebrauchte Windel verbrennen oder die Hausschuhe vom Opa. Das geht alles nicht.
Wenn man sieht, also wie klein der Brennraum ist, also ich kann das, wir sind ja im Podcast, ich kann es ja nicht im Bild zeigen, aber ja. Sind so 4x8 Zentimeter von den Grundmaßen sind die Brennräume des Pelletofens.
Ja, es reicht ja auch vollständig aus.
Ja, klar.
Das Pellet wird über die Förderschnecke von oben eingeführt, fällt in diesen Feuerungsrost, der eben ungefähr das Maß hat, was Sie beschrieben haben. Der kann auch kreisrund sein, aber sind alle irgendwo 8 cm Durchmesser, 4x8, 5x7, so irgendwie haben die alle. Also Brennertopf, da fallen die rein, der ist mit Löchern durchgebohrt, da wird von unten die Verbrennungsluft eingeblasen und das ist es.
Ja. Zwei Punkte müssen wir noch besprechen. Das eine ist tatsächlich also so die Abstände zu brennbaren Teilen, wo wir auch festgestellt haben, dass die sind teilweise wesentlich geringer als bei klassischen Holzkaminen.
Weil beim Pelletofen im Regelfall ja immer ein Umluftgebläse mitläuft und dadurch die Außenverkleidung praktisch nicht wärmer wird als 50, 60 Grad. Beim Holzofen ist es ja so, da wird ja die Außenfläche... Ich meine, die sind auf dem Prüfstand geprüft worden. Ich denke mit 80 Grad Celsius, da werden die Abstände zu brennbaren Bauteilen bestimmt. Aber wenn ich eben die dreifache Holzmenge einlege pro Stunde, habe ich auch die dreifache Leistung. Ja, also nur mal, um das zu verdeutlichen, wenn ein Ofen auf 7 kW, wenn der im Prospekt steht, Heizleistung 7 kW, mein Holzofen, dann heißt das ja nicht, dass der 7 kW Heizleistung bringt. Das heißt lediglich, dass während der Prüfung stündlich die Menge Holz aufgelegt wurde, die 7 kW entspricht. Und das sind circa roundabout, nageln Sie mich nicht auf die 100 Gramm fest, um die 2 Kilogramm Prüfholz. Das heißt, was sind 2 Kilogramm Holz? Anderthalb kräftige Buchenscheiter haben dieses 2 Kilogramm und dann läuft er mit 7 kW, aber damit mache ich kein Feuer, ich lege davon 4, 5 rein.
Und dann gehen Sie ja deutlich höher, ja.
Dann marschiere ich mit 20, 25 kW davon, dann wird auch meine Außenfläche wesentlich heißer.
Das heißt, über welche Abstände rechnen wir denn, wenn Sie als Meister das ansprechen, die zu brennbaren Teilen Abstand sein? Wir reden über Mikrohäuser, die haben ja wenig Platz. Wenn Sie einen Holzkamin mal so richtig feuern, wie viel Abstand sollte der denn sicherheitshalber haben?
Also der Abstand muss ja immer vom Hersteller angegeben werden, wie er eben auf dem Prüfstand ermittelt wurde. Ja? Aber ich empfehle auch, egal wie, ich empfehle trotzdem immer einen Abstand von mindestens 30 bis 40 Zentimeter. Weil einfach gewährleistet sein muss, wir als Ofenbauer, wir müssen alles so einbauen, dass auch ein Fremder, also oft kommen ja die Kunden und sagen, ach ja, da achte ich schon drauf oder das passiert nicht oder so viel Holz wird da nicht eingelegt und das ist bei den Herrschaften auch der Fall. Dann sind aber mal die Kinder im Hause oder Besuch oder die Herrschaften sind im Krankenhaus, was weiß ich, jemand anders heizt. Der hat andere Heizgewohnheiten, der weiß das alles nicht, der achtet da nicht drauf. Wir müssen immer alles so bauen, dass es 100% sicher ist.
Also idiotensicher, ja genau.
Ja, dass der einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche das Ding von oben bis unten volllegen kann, gib ihm, ja, das Rauchrohr glüht, die Herdplatte schmilzt. Trotzdem darf da nichts passieren.
Super. Gut, damit haben wir die Abstände schon mal geklärt, weil das ist auch wieder, immer wieder ein Thema, wenn wir bei der Betriebserlaubnis für die Feuerstätte diskutieren. Und das ist das Schöne eigentlich. Ich kann nur sagen, von unserer Erfahrung her, aber ich glaube, da renne ich bei Ihnen logischerweise offene Türen ein, ist die einzig vernünftige Heizungsart für Mikrohäuser schlechthin. Aber ich habe heute gelernt, dass die Amis uns das schon lange vorgemacht haben. Insofern finde ich es gut, dass wir das als Beispiel haben. Das werde ich übernehmen als Copyright Christoph Leibfried, dass die tatsächlich also schon seit Jahr und Tag genutzt werden.
Naja, also man muss einfach der Sache Rechnung tragen. Wenn ich einen Holzofen habe, kann ich ihn nicht automatisch bestücken. Ich kann ihn auch nicht über Nacht durchlaufen lassen. In einem Mikrohaus möchte ich auch noch eine einigermaßen vernünftige Nachtruhe haben und nicht nachts um 2, 2:30 raus müssen, den Hund rauslassen und vielleicht noch Holz auflegen, ohne dass ich auch noch kontrollieren kann, wie warm wird es denn überhaupt. Und beim Pelletofen habe ich das ganz anders im Griff.
Das ist das Schöne, ja. Übrigens teilweise mit Fernbedienung, sodass ich den also auch vom Schlafzimmer aus oder vom Bett aus sogar an- und ausmachen kann. Ja. Letzter Punkt, den wir ja unbedingt besprechen müssen. Wir sind ja nicht in unseren Entscheidungen so frei. Wir haben ja das sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Die nächsten Wochen entscheidet sich, was daraus wieder wird. Persönliche Frage unter uns, es hört ja keiner zu. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Entwicklung Heizungsgesetz und Beeinträchtigung speziell in Richtung Pelletofen?
Also ich glaube, dass der Pelletofen... Also da gibt es verschiedene Denkansätze. Also ich bin natürlich der, der immer für den heimischen Hausbrand ist, weil es einfach auch mein Gewerk ist. Was ich aber schon sage, ich bin mittlerweile 61, ich bin groß geworden damit, dass wir im ländlichen Raum Öfen und Kachelöfen, holzbetriebene Öfen und Kachelöfen verkauft haben. Im ländlichen Raum. Der Kaminofen wurde natürlich, der wurde natürlich mittlerweile zu 70% ist das nur noch Einrichtungsgegenstand. Das ist ein Heizmöbel geworden. Deswegen folgt da auch die Funktion, das Design folgt nicht mehr der Funktion, sondern die werden designt, ob man die dann noch entsprechend bedienen kann und ob das vernünftig ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber 90% aller Kaminöfen werden halt auch nur, was weiß ich, 2 Abende in der Woche beheizt und das auch nur für 2 Stunden. Weil einfach die Leute die Fußbodenheizung oder eine andere Heizung auf 21 Grad durchlaufen haben und alles, was sie dann im Kaminofen heizen, wird zu viel. Also wenn die wenige heizt. Aber zu der Zeit, wie ich jung war, hat man in diesen dicht besiedelten Gebieten keine Holzöfen eingebaut, weil man einfach die Geruchsbelästigung nicht wollte, auch bei Tiefdruck nicht, wenn es dann Holzrauch von oben runterdrückt und. Und da ist natürlich jetzt, da kommt der Pelletofen. Denn in diesen dicht besiedelten Gebieten, da ist zum Beispiel der Pelletofen eine ganz saubere Angelegenheit, eine ganz saubere Lösung. Damit kann ich sagen, okay, ich habe zertifizierten Brennstoff. Klar, ich kann nicht alles verbrennen, muss den kaufen, bin abhängig. Aber im Regelfall müssen die Leute, die dicht besiedelt irgendwo, auch ihr Brennholz kaufen. Können sie auch Pellets kaufen. Ja, nehmen wir mal die 2 Ausnahmejahre 2006 und jetzt 2022 weg, wo Pellets genauso teuer waren wie Gas und Öl. Ansonsten reguliert der Markt den Preis ganz schön. Und da denke ich, dass diese Geräte wirklich eine Zukunft haben, weil letztendlich ist es Biomasse, die verbrannt wird, nachwachsend bei uns in Deutschland. Wir haben 33-34% der Landfläche ist Wald. Wir haben eine vernünftige Forstwirtschaft. Jedes Jahr wächst mehr Wald nach, als wir verbrennen oder benutzen. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist.
Wobei man fairerweise auch noch sagen muss, für diejenigen, die sich jetzt aus der Stadt heraus in so ein natürliches Thema wie Wald bewegen, es wird hier kein Möbelholz und kein Bauholz verbrannt, sondern es sind in der Regel die Reste, die über sind, die auch noch verwertet werden, weil alles am Baum verwertet wird.
Ja, im Regelfall, glaube ich, wird da ganz viel Industrieholz verwendet, wo früher auch zu Papier verwendet worden ist. Wo heute der Papiermarkt, die Papierfabriken müssen alle schließen, weil alles in den Cloud gesetzt wird, nichts mehr wird ausgedruckt. Und ja, da werden jetzt Pellets von gemacht.
Super, das heißt, wir brauchen auch nicht Papier zu verbrennen, sondern wir nehmen Holzpellets. Übrigens, meine Erfahrung kann ich auch gleich sagen, ich habe natürlich genau das Gegenteil vom Tiny House, wie viele ältere Leute, genauso, seien es auch Kinder, sind aus dem Haus. Und wir haben drei Züge bei uns. Also eigentlich 4, einen habe ich dicht gemacht und ich habe 3 Kamine gehabt. Da musste ich natürlich auch nachrüsten. Und da habe ich gesagt, okay, ich rüste nicht nach. Übrigens der teuerste, ein Haarkamin, war nicht nachrüstbar. Und habe ich gesagt, komm, ich habe einen Ofenbaumeister hier in der Ecke gehabt, bei mir in Mecklenburg-Vorpommern, habe gesagt, komm, zieh mir bitte ein paar Stahl mal Schornsteine ein, dann setze ich Pelletöfen ein, von Ihnen natürlich. Und die Erkenntnis, die Sie eben sagten, der Holzofen wird ja normalerweise wirklich nur temporär eingesetzt. Unsere drei Pelletöfen heizen das Haus mittlerweile. Wir haben die Gaszentralheizung runtergedreht. Und das Ding, die Dinger laufen permanent. Das ist wirklich der Unterschied in der Praxis.
Ja, ich meine, ich bin nicht gegen den Kohleausstieg zum Beispiel. Also Kohle als Brennstoff im heimischen Raum habe ich noch nie befürwortet. Das belästigt unheimlich die Nachbarn. Man kann das riechen. Ja. Aber ich sage mal so, um vom Gas wegzukommen, was man ja dann doch will, würde Pelle doch ganz viele Probleme lösen.
Gutes Schlusswort. Jetzt sind wir länger dabei geblieben. Wir wollten eigentlich 20 Minuten machen. Jetzt sind wir eine halbe Stunde schon dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir beide könnten noch ein paar Stunden quatschen. Aber dann wird wahrscheinlich also jeder unserer Hörer mit der Stirn auf den Tisch aufditschen und sagen, nun reicht das, nur wird es langweilig. Aber gut.
Ganz herzlichen Dank.
Hat Spaß gebracht. Vielen Dank. Gute Zeit. Wir bleiben in Verbindung, Herr Leifried. Und tschüssing.
Tschüss.
So, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, das war das Interview mit Ofenbaumeister Christoph Leifried. Und wenn euch das gefallen hat und ihr obendrein mehr wissen wollt, was alles so rund um Mikrohäuser passiert und passieren kann, dann drückt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr auch regelmäßig informiert werdet, wenn ich die nächste Folge hochlade. Ja, und das passiert ja nun mittlerweile seit über 3 Jahren, jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.